Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ob es nun der Zaun ist zwischen zwei Gärten oder die Grenze zwischen zwei Staaten, immer wieder ist der Verlauf von Grenzen strittig, umstritten und ist Grund für Konflikt und Krieg. Eine besondere Grenze feiert in diesem Jahr 100. Jubiläum, die zwischen Dänemark und Deutschland. Die ist besonders, weil Dänen und Deutsche darüber abstimmen durften, wo genau die Grenze gezogen werden sollte. Und so wanderte dann Nordschleswig zu Dänemark, Südschleswig zu Deutschland und es entstanden beiderseits der Grenze Minderheiten und deren Zusammenleben, das ist auch eine Besonderheit, so heißt es immer wieder, funktioniert eben sehr gut, friedlich, erfolgreich. Heute ist der Auftakt in Dänemark zu einem Jubiläumsjahr und wir dachten, wenn sowas schon mal so gut funktioniert, dann lohnt es ja mal zu fragen, warum eigentlich und was kann man vielleicht andernorts in Europa davon lernen. Jürgen Kühl kennt sich praktisch und theoretisch aus, er leitet eine dänische Schule in Schleswig und befasst sich an der Uni Flensburg mit Minderheitenforschung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie groß ist denn der Anteil eigentlich der Abstimmung am Erfolg dieser Grenzziehung, der Anteil ja daran, dass die Menschen das damals selber so wollten?
Ja, also das ist ja ganz besonders, wenn wir uns die deutsch-dänische Grenze anschauen. Das ist ein Ergebnis des Versailler Friedensvertrages. Und da wurde eben festgelegt, dass die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland anhand von zwei Volksabstimmungen im Februar beziehungsweise März 1920 festzulegen war. Und im Ergebnis wurde dann in der ersten Abstimmungszone, das ist, was wir heute Nordschleswig benennen, stimmten 75% der Stimmberechtigten für eine Angliederung an Dänemark. Und das heißt, 25% wollten ja bei Deutschland verbleiben. Das wurde im Kern die deutsche Minderheit in Dänemark. Und in der zweiten Abstimmungszone, das war sozusagen ein Triangel von der Flensburger Förde bis hinaus zu den nordfriesischen Inseln, da stimmten 80% für den Verbleib bei Deutschland. Und die Minderheit, die Stimmenminderheit, wurde dann letztendlich eine dänische Minderheit. Und anfangs, ja, da waren die beiden Minderheiten nicht so froh mit dem Ergebnis. Die Mehrheiten auch nicht so recht, aber fanden sich dann damit zurecht. Und dann im Laufe der Jahrzehnte hat es sich positiv entwickelt.
Ja, das heißt, es ist sozusagen was, woran man gearbeitet hat. Ich meine, dazwischen lag natürlich auch noch, darf man nicht vergessen, eine Phase, in der die Deutschen Europa einen Krieg gebracht haben und ja auch diese Grenze kriegerisch übertraten, Dänemark besetzt hatten. Trotzdem ist diese Grenze so geblieben und hat sich, Sie haben gesagt, dann später eben zu etwas so Vorbildhaftem entwickelt. Warum? Was macht da den Erfolg dieser Grenze aus?
Ja, teils eben, dass die Grenze, die anhand der Volksabstimmung, anhand der Instrumentalisierung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung festgelegt wurde, allen Anfechtungen aller Irredenter seitens beider Minderheiten standgehalten hat, auch seitens des deutschen Staates übrigens. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann im Zuge auch der Westintegration der Bundesrepublik Deutschland Minderheitenregelungen gefunden, anhand der sogenannten Bonn-Kopenhagener Erklärung von 1955. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt, das ist der entscheidende Moment für diese Entwicklung eines positiven Zusammenlebens, das heute in Europa und eigentlich auch weltweit als Vorbild nicht gedeutet wird.
Das heißt, ich meine, man schimpft ja immer gerne mal auf Bürokratie, aber dass das Ganze sozusagen vernünftig geregelt und festgeschrieben ist, ist ein Grund dafür, dass es gut funktioniert?
Ja, ist es. Und unheimlich viel Goodwill, also der gute Willen auf allen Seiten, auch, dass es auf beiden Seiten, auf dänischer und deutscher Seite, auf staatlicher Seite, gab es kein Interesse daran, dass diese Grenze, dass dieser Grenzraum ein Problemfall sein sollte. Und so löste man im Grunde genommen die Minderheitenproblematik, indem man liberale Minderheitenordnungen zur Verfügung stellte, Minderheitenregelungen, Modelle kann man es auch nennen, und man hat ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um eben den Minderheiten das eigenständige kulturelle Leben zu ermöglichen.
Kann man daraus denn etwas für Europa lernen, auch für vielleicht andere schwierige Grenzen oder andere Situationen, in denen es Probleme zwischen Mehrheit- und Minderheitsgesellschaft gibt?
Ja, also auf gemeinsame Interessen achten, zu sehen, was verbindet, statt darauf zu fokussieren, was teilt. Denn es gibt ja übergeordnete Interessen. Im deutsch-dänischen Grenzland waren wir eigentlich so glücklich, dass wir den Kalten Krieg hatten. Denn das verband Bundesdeutsche und Dänen gegen eben das, was sich jenseits des Eisernen Vorhangs befand. Und das war eindeutig positiv wirksam auch für die Aussöhnung und die gemeinsame Interessenlage, die sich darauf entstehen konnte. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, sicherheitspolitische Zusammenarbeit und was ganz, ganz wichtig ist, eine Wertegemeinschaft, Demokratie. ist ja unheimlich wichtig als Umdrehungspunkt, auch für Minderheitenregelungen.
Hm. Verstehen, was man sozusagen gemeinsam hat. Ist das aber auch da besonders einfach, weil eben auf beiden Seiten einer Grenze sozusagen Minderheiten sind, die eben gut beachtet werden?
Ja, das auf jeden Fall. Und das Besondere an der deutsch-dänischen Grenze ist ja, dass wir eine Symmetrie haben. Hm. Wir haben nationale Minderheiten beiderseits der Grenze und sie leben jeweils innerhalb einer Entfernung von ungefähr 50 Kilometer von der Grenze. Wir haben ja also einen gemeinsamen national-kulturellen Raum. Nur diese Symmetrie, aus der auch eine Balance entsteht, die finden wir nicht überall in Europa, wo Minderheitenprobleme gegeben sind. Zum Beispiel in Katalonien ist das nicht der Fall.
Hm. Deshalb nichts, was man jetzt so richtig gut übertragen kann vielleicht.
Als Inspiration schon, aber eben nicht als Blaupause. Denn das Interessante ist ja, dass dieses Instrument Volksabstimmung, das wir in diesem Jahr zelebrieren sozusagen im deutsch-dänischen Kontext, dieses Instrument ist ja später nie wieder instrumentalisiert worden.
Warum das Miteinander und Minderheitenpolitik an der deutsch-dänischen Grenze gut funktionieren und inwieweit das vielleicht auch eine Inspiration sein kann für andere Regionen, das hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur Jürgen Kühl erzählt. Er leitet eine dänische Schule in Schleswig und ist an der Uni Flensburg Honorarprofessor für Minderheitenforschung. Herr Kühl, ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.